Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solveig Gode, Wirtschaftsjournalistin bei Business Insider und sitze hier zusammen mit Kajan Özgens, meinem Podcastpartner und dem Chefredakteur von Business Insider.
Hallo Solveig!
Hallo Kajan. Wir kommen ja gerade aus dem Zug von unserer Live-Tour. Wir waren in Köln und sind gerade noch ganz beseelt von dem Auftritt. Köln war wirklich ein ganz tolles Publikum.
Ich bin auch noch ganz aufgeladen davon.
Und da haben wir ja auf der Live-Tour den Familienerbstreit bei Aldi erzählt. Und heute in dieser Folge geht es auch wieder um einen Erbstreit. Und zwar geht es da um Macht, um verletzte Gefühle und natürlich um ganz viel Geld. Es geht um das Vermögen und das Erbe von Knorr-Bremse von Heinz-Hermann Thiele.
Ja, und das Interessante war, wir waren dann auf der Zugfahrt zurück von Köln nach Berlin und haben so ein bisschen über den Fall gesprochen, wie wir da einsteigen und welche Reihenfolge wir machen. Und dann hat eine ältere Dame uns belauscht. Und das war eine Bankerin. Und dann sind wir mit der ins Gespräch gekommen. Und die hatte ja auch eine klare Meinung zum Erben.
Ja, die meinte, das fand ich ganz interessant, weil wir reden natürlich heute über eine Familie, die sehr, sehr, sehr viel Geld hat, viele Milliarden. Aber sie meinte, dass es eigentlich immer zu Streits kommt, wenn es ums Erbe geht, egal wie viel Geld vorhanden ist.
Also ich hoffe, dass wir das dann irgendwann später mal mit unseren Nachkommen besser regeln. Es ist übrigens wirklich so, das ist auch meine Erfahrung aus den Recherchen von diesen Familienimperien. Eigentlich müssten die ja zufrieden sein und sagen, okay, da steht zu viel Geld zur Verfügung, das teilen wir uns jetzt auf. Aber die Auseinandersetzungen, die sind eigentlich noch viel härter, wenn mehr Geld zur Verfügung steht.
Ja, Heinz-Hermann Thiele, der Eigentümer und Patriarch von Knorr-Bremse, hat ein Milliardenimperium hinterlassen. Es geht um rund 15 Milliarden Euro, eine Wahnsinnssumme, eine der größten Erbhinterlassenschaften, die es in Deutschland gegeben hat. Sein Tod im Jahr 2021 hinterlässt einen erbitterten Familienstreit zwischen seinen Erben, zwischen der Witwe und seiner Tochter. Es ist ein Familiendrama, in dem es um Macht und Milliarden geht.
Und das Interessante hier ist ja, der Heinz-Hermann Thiele, das ist ja jetzt einer der reichsten Deutschen gewesen, aber den kannte man eigentlich nicht so. Und auch die Firma Knorr-Bremse war jetzt auch nicht so einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Und ich finde die Geschichte, wie er überhaupt zu so viel Geld gekommen ist, die finde ich total spannend. Und bevor wir auf die ganzen Auseinandersetzungen gehen, lass uns doch mal in den Fall einsteigen.
Heinz-Hermann Thiele wächst in ärmeren Verhältnissen auf. Ne? Er hat ja auch eine sehr bewegende Geschichte mit der Nachkriegsgeschichte.
Der wird 1941 geboren in Berlin und flüchtet dann als Vierjähriger mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Westdeutschland. Und er hat später mal gesagt, er hat damals gelernt zu überleben. Also diese Armut, in der er dann auch aufgewachsen ist im Nachkriegsdeutschland, das hat ihn total geprägt. Und das war sehr früh bei ihm so ein Leistungsgedanke, der rausgekommen ist. Schon als Jugendlicher war er Sprinter und war da auch schon sehr ehrgeizig und hat es geschafft, die 100 Meter in 10,8 Sekunden zu laufen. Das ist schon eine Wahnsinnszeit.
Wahnsinn.
Also sehr ehrgeizig, leistungsbereit, der wollte sich nach oben kämpfen. Das war für den von vornherein klar. Er hat dann Jura studiert. Sein Vater ist auch relativ früh gestorben. Da war er, glaube ich, 20. Und nach dem Studium steigt er dann ganz klein bei Knorr-Bremse ein als Sachbearbeiter in der Patentabteilung.
Genau, das ist im Jahr 1969. Vielleicht stellen wir hier jetzt auch mal ganz kurz Knorr-Bremse vor, falls ihr dieses Unternehmen nicht kennt. Mittlerweile ein Hidden Champion in Deutschland. Weltmarktführer mittlerweile in der Fertigung von LKW und Zugbremsen. Damals haben die das auch schon gemacht, aber noch nicht auf Weltmarktführerniveau. Und Thiele startet dort in der Patentabteilung, arbeitet sich da hoch und zwar in einem wahnsinnigen Tempo. 3 Jahre später ist er dann schon Leiter der Patentabteilung. Und im Jahr 1979 verantwortet er da auch schon den gesamten Vertrieb. Als Vertriebler galt er da echt als genialer Verhandler damals.
Und er steigt dann weiter auf und zwar 1984 wird er dann Vorstandschef. Das heißt, innerhalb von 15 Jahren vom Sachbearbeiter zum CEO. Und das Interessante ist, dass in dieser Zeit die Firma in sehr großen Schwierigkeiten ist, das ist ja schon fast eine Ironie, dass dort ein Familienstreit tobt. Und die Familien sind sich nicht einig, weil dieses Geschäft läuft auch nicht so gut. Und sie entscheiden sich, das Unternehmen zu verkaufen. Und da sieht Heinz-Hermann Thiele plötzlich die Chance seines Lebens.
Genau, es ist das Jahr 1985. Der Eigentümer Jens von Bandema will das Familienunternehmen verkaufen, aber Heinz-Hermann Thiele hat eben eine Idee und geht zum Deutsche Bank-Chef damals, dem Alfred Herrhausen. Der ist ja auch ein sehr bekannter Name. Und der bittet ihn um einen Kredit. Und den gibt er ihm und er kauft wirklich dann Knorr-Bremse einfach selbst.
Ja, also ganz so einfach war es dann doch nicht. Aber es war wirklich so eine der ersten großen Fälle in Sachen Management-Buyout in der deutschen Wirtschaft. Der Heinz-Hermann Thiele, der hatte einen engen Draht zu Alfred Herrhausen, der später dann ermordet worden ist, der sehr berühmte deutsche Bankchef. Das war damals noch so ein bisschen diese Handschlagqualität, die da so zwischen diesen beiden Männern stattgefunden haben. Normalerweise hätte keine Bank Heinz-Hermann Thiele einen Kredit zum Kauf dieses Unternehmens gegeben. Erstens stand das Unternehmen richtig schlecht da und zweitens, Heinz-Hermann Thiele hat später selbst gesagt, er hatte nichts außer einem nicht abbezahlten Haus. Das heißt, er hatte keine Sicherheiten, der war nicht flüssig. Aber der Herrhausen hat seinem Männerfreund Thiele vertraut und hat ihm das Geld, also die Kredite gegeben, damit Thiele dann sukzessive Knorr-Bremse übernehmen konnte und dann zwar als Alleineigentümer.
Jetzt haben wir gerade den Begriff Management-Buyout erwähnt. Magst du einmal kurz erklären, was das ist?
Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten sind, gibt es halt die Möglichkeit, dass ein neuer Investor einsteigt oder das Management kauft das Unternehmen selber. Das kommt ja mittlerweile immer häufiger vor.
Heinz-Hermann Thiele hat scheinbar so ein gutes Gespür für dieses Geschäft, dass er dieses Unternehmen dann wieder in die schwarzen Zahlen und dann eben zu einem ja sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen aufbaut. Er setzt schon sehr, sehr früh auf die Globalisierung und kauft ganz viel dazu. Unter anderem hat er schon im Jahr 1989 den ersten Großauftrag aus China und hat dann eben 1985, hatte das Unternehmen noch 3000 Mitarbeiter und hat eine 250 Millionen Umsatz gemacht. Und mittlerweile, heute, hat er die Mitarbeiterzahl verzehnfacht. Mittlerweile sind es 30.000 Mitarbeiter und der Umsatz ist auf ja rund 7 Milliarden Euro gestiegen.
Also es ist ein richtiger globaler Champion, Technologieführer für diese Bremssysteme. Wir gehen jetzt heute mal nicht in die technischen Details rein. Es ist eine große Technologie, die dahinter steckt. Und ja, wir sind ja auch gerade mit der Bahn gefahren. Da steckt das überall drin, ne? Und vor allen Dingen auch in den LKW. Das ist ja mittlerweile ein hochdigitalisiertes Geschäft, das dann halt immer besser gelaufen ist, weil man natürlich da in diesem Zulieferbereich eine tolle Nische gefunden hat und auch wegen des globalen Handels. Du hast ja eben schon China angesprochen. Er ist auch sehr stark nach Russland gegangen. Das hat ihn dann später auch sehr viel Kritik eingebracht, weil er nämlich auch Putin persönlich kennengelernt hat und sich auch schon positiv über den geäußert hat. Da hat er gesagt, naja, der sei zwar kein lupenreiner Demokrat, aber ein sehr fähiger Politiker und es sei total wichtig, sich mit Russland auszusöhnen. Und er hat sich dann dafür eingesetzt, die Russland-Sanktionen wieder zurückzunehmen. Die Geschichte mit Putin hat ihm natürlich irre viel Ärger eingebracht. Auch unter den anderen Wirtschaftsführern in Deutschland hat ihn auch da ziemlich isoliert. Aber das war dem egal. Sein Business ist natürlich irre gelaufen und sein großer Erfolg war dann, dass er, wir springen jetzt ein paar Jahre mal weiter, dass er dann Knorr-Bremse 2018 an die Börse gebracht hat.
Genau, Heinz-Hermann Thiele bringt dann nämlich im Jahr 2018 Knorr-Bremse an die Börse. Und das, obwohl in der Zeit die allgemeine Lage an den Finanzmärkten eigentlich stark angespannt ist. Da haben wir mal einen kleinen O-Ton von mitgebracht von NTV. Die waren nämlich damals vor Ort, die Kollegen, und wir wollen euch mal zeigen, ja, wie Heinz-Hermann Thiele geklungen hat.
Ungewöhnlicher Tag, ein notwendiger, ungewöhnlicher Tag und trotz diesem nicht besonders guten Umfeld in den letzten zwei Wochen haben wir uns entschlossen, das durchzuziehen.
Da stand Heinz-Hermann Thiele noch Arm in Arm mit seiner Tochter Julia Thiele-Schürhoff und seiner damaligen Frau Nadja Thiele. Die beiden kommunizieren mittlerweile aber nur noch über Anwälte. Und dieser Kontrast zwischen diesem Bild damals, wo sie Arm in Arm alle zusammenstehen beim Börsengang und alle glücklich sind, Und heute könnte eigentlich nicht größer sein.
Jetzt stellen wir die beiden mal ganz kurz vor. Also in der ersten Ehe war Heinz-Hermann Thiele mit Bärbel Thiele verheiratet und aus dieser Ehe kommen zwei Kinder. Das eine Kind ist die Julia Thiele Schürhoff, die ist im Aufsichtsrat von Knorr-Bremse, dort sitzt sie, aber sie hatte immer kein besonders gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Also wir müssen vielleicht mal zum Hintergrund sagen, wir haben da in den letzten Wochen sehr viel recherchiert und haben auch mit vielen Vertretern aus dieser Familie gesprochen, weil die Familienmitglieder selber, die sprechen nicht, also wir haben mit Leuten gesprochen, die denen nahestehen. Und die Julia, die hatte auch das Verhältnis zu ihrem Vater, war das deswegen nicht so gut, weil der Vater hat ihr nicht so richtig viel zugetraut. Und er wollte auch nicht, wie es ja bei vielen Reichen der Fall ist, dass sie sehr schnell an das Vermögen herankommt. Deswegen hat er sie vergleichsweise finanziell kurz gehalten und hat aber auch signalisiert, dass er sie nicht im Unternehmen in führender Position sieht.
Sie hat dann noch so einen gemeinnützigen Verein gegründet, Global Care, der da eben auch mit Knorr-Bremse in Verbindung steht. Und damit war sie dann beschäftigt, ist eben seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrats, bekommt aber auch in Anführungszeichen nur ein Gehalt von 80.000 Euro im Jahr. Das ist natürlich für einen regulären Angestellten ein gutes Gehalt, aber für eben so eine Milliardenerbin theoretisch vergleichsweise wenig. Und es gibt ja doch so eine Anekdote, die ganz gut zeigt, wie ihr Vater sie eben an dieser finanziell kurzen Leine gehalten hat. Sie wollte vor einigen Jahren ein Haus bauen in München mit ihrem Partner und da hat es an ein paar Stellen am Geld gefehlt und dann hat sie ihren Vater darum gebeten, ihr zu helfen. Und dann wollte der das nicht. Dann wollte er ihr die fehlenden Millionen für diesen 5-Millionen-Bau nicht geben. Da hat dann aber die mittlerweile Witwe Nadja Thiele vermittelt und hat da ein gutes Wort für die Julia Thiele Schürhoff eingelegt und dann hat der Vater das doch noch finanziert.
Also der Heinz-Hermann Thiele, der galt wirklich als total geizig und knauserig. Wir kennen das ja von vielen Milliardären, die auch dieses Geld selber geschaffen haben. Die haben dann große Probleme damit, das irgendwie zu verprassen oder überhaupt das auszugeben. Heinz-Hermann Thiele hat ja jetzt auch nicht auf großem Fuße gelebt. Also der hatte jetzt nicht irgendwelche Protz-Symbole sich geleistet. Okay, er hatte eine Rinderfarm in Uruguay und eine Plantage in Südafrika, aber das waren eher so Sachen, wo er auch Gewinn übrigens mitgemacht hat. Also der wäre niemals verschwenderisch tätig geworden und deswegen hatte er seiner Tochter dann auch dieses Geld nicht gegeben. Aber du hast vollkommen recht, Nadja und Julia hatten ein okay Verhältnis, sagen wir es mal so, während Heinz-Hermann Thiele gelebt hat. Die Nadja ist übrigens 35 Jahre jünger als Heinz-Hermann Thiele.
Das ist die zweite Ehefrau,
Das ist die zweite Ehefrau, die hat er kennengelernt in einem Juweliergeschäft, als er sich eine Uhr gekauft hat. Sie stammt aus der Ukraine, ist studierte Germanistin und hat eigentlich so in den letzten Jahren ihn wirklich sehr eng begleitet bei allen Reisen, weil Heinz-Hermann Thiele hatte sich in den letzten Jahren jedenfalls so ein bisschen zurückgezogen, war auch mehr unterwegs, hat sich dann sogar einen mehrwöchigen Urlaub auf Sardinien gegönnt. Das wäre früher, weil er da war so ein besessener, arbeitssüchtig, ja, totaler Workaholic. Das wäre vorher überhaupt nicht möglich gewesen. Und ja, mit seiner deutlich jüngeren Frau hat er dann auch so ein bisschen jedenfalls das Leben genossen. Und dann gibt es noch eine weitere wirklich dramatische Familiengeschichte. Und jetzt kommen wir nämlich auch schon rein in diesen Familienstreit bei den Thieles.
Okay, es gibt ja noch den Sohn, den Henrik Thiele. Der ist mittlerweile 55 Jahre alt. Jetzt können wir vielleicht auch noch mal sagen, die Tochter, die Julia, die ist 51. Und die sind damit ja eben alle sehr nah dran, auch an der Witwe, an der Nadja. Und Henrik Thiele und sein Vater hatten zunächst eigentlich ein vergleichsweise gutes Verhältnis. Der ist im Unternehmen relativ weit aufgestiegen. Was hat er da nochmal alles unternommen?
Also der Henrik Thiele, der ist so ein bisschen ähnlich wie sein Vater. Von der Statur her auch und auch so ein bisschen aufbrausend gewesen, erzählen die Leute. So, der ist 2007 eingestiegen bei Knorr-Bremse und zwar damals als Geschäftsführer in Spanien und ist dann weitergezogen 2011 nach Hongkong, weil Knorr-Bremse, auch wenn das viele nicht wissen, absoluter Global Champion, überall unterwegs und Asien war ein total wichtiger Markt. So, und dann hat der Henrik Thiele die Sache offenbar sehr gut gemacht und Ende 2014 bestimmt der Aufsichtsrat, dass Henrik Thiele nach Deutschland zurückkommen soll und die nächste Karriereleiter beschreitet. Und zwar soll er Vorstand bei Knorr Bremse werden. Und da dachten natürlich, wow, der Alte hat es geschafft, einen Nachfolger aufzubauen, der jetzt das erste Mal in den Vorstand aufrückt.
Ja, das hat aber nicht ganz so lange gehalten, weil er ist schon als Vorstand sogar bestellt. Alles sieht eigentlich geregelt aus. Dann kommt aber der Sommer 2015 und in diesem Sommer veröffentlicht das Magazin, das es mittlerweile nicht mehr gibt, Bilanz, damals eine Geschichte, die Thieles heißt sie, ne?
So, und da müssen wir jetzt mal drauf eingehen, weil das ist wirklich eine Wahnsinnsstory, die dahinter steckt. Also nicht nur die Geschichte selber, sondern was das auch alles ausgelöst hat. Also Familienunternehmen Thiele und Knorr Bremse, total wenig Presse. Ne? Die wollen eigentlich am liebsten, so wie es oftmals bei Familienunternehmen ist, dass da überhaupt gar keine Journalisten über die schreiben. Henrik Thiele entschließt sich dann, eine Reporterin von Bilanz zum Gespräch nach München einzuladen und mit ihr über seinen Aufstieg ja auch zu reden, weil er sollte dann ja wenige Wochen später Vorstand werden. Wir haben ja vorher auch die Geschichte gelesen und ich habe dann auch mit dem damaligen Chefredakteur, dem Klaus Bold, nochmal telefoniert, der mir nochmal geschildert hat, wie dramatisch das war. Weil in der Geschichte wird der Sohn beschrieben als charmant und intelligent und vielseitig. Also da wird eher ein positives Bild von ihm gezeichnet. Die Zitate von ihm, die waren jetzt nicht so richtig krass. Der hat auch nicht gegen den Vater irgendwie gewettert. Im Gegenteil, hat sich eher gut über das Familienunternehmen geäußert. Aber in dem Artikel waren dann auch so Spitzen gegen den Vater drin, dass der halt besessen sei, alles inspizieren wollte, nicht loslassen konnte. Das waren auch echt keine Geheimnisse, die da ausgeplaudert waren, sondern das wusste man in der Branche.
Typischer Patriarch halt.
Genau, der war als Patriarch bekannt, aber der Patriarch wusste, der immer alles unter Kontrolle haben wollte, der wusste nicht, dass sich der Sohn mit einer Journalistin getroffen hat. Und dann sah er plötzlich diese Geschichte und ist fast umgefallen. Ich habe ja schon vorhin gesagt, er hatte sehr cholerische Züge. Dann hat er seinen Sohn am Montag, nachdem die Geschichte veröffentlicht worden ist, in den Vorstand einbestellt und vor den anderen Vorstandsleuten richtig zusammengefaltet. Was denn ihm eingefallen ist, dass er so eine Geschichte macht, wo der Vater so schlecht wegkommt und der Sohn so gut und das sei ja eine Riesensauerei. Und der Sohn, der hat dann total heftig reagiert. Einen Tag nach diesem Zusammenprall mit seinem Vater hat er die Kündigung eingereicht und hat, bevor er überhaupt den Vorstandsposten angetreten hat, das Unternehmen verlassen.
Er bekommt dann eine Abfindung von 1,6 Millionen Euro. Ja, aber ist eben aus dem Unternehmen jetzt erstmal raus, aus dieser Führungsposition. Und normalerweise kriegt natürlich der Sohn eines solchen Milliardenunternehmers eigentlich auch ein Riesenerbe und es gibt so einen Pflichtanteil. Aber dem wollte ihn jetzt Heinz-Hermann Thiele natürlich nicht mehr geben. Also die Fronten sind jetzt bei beiden wirklich wahnsinnig verhärtet. Da geht gar nichts mehr weiter. Ja, Heinz-Hermann Thiele versucht ihn dann aus dem Erbe zu drängen und setzt ihn wirklich unter Druck.
So steht es jedenfalls in den Gerichtsakten, die wir eingesehen haben. Also zum Hintergrund, der Vater hatte seinem Sohn auch Anteile an der Vermögensgesellschaft, der Stella Vermögensverwaltungs GmbH übertragen. Das heißt, der Sohn hatte natürlich auch Vermögenswerte. Und in der Stella waren dann halt auch die Anteile zum Beispiel von Knorr Bremse drin. So, und da geht es natürlich um Milliardensummen. Dann hatte der Sohn auch zum Beispiel Anteile an der Rinderfarm in Uruguay. Und es kam dann wirklich zu einem massiven Streit über den Einfluss des Sohnes auf diesen ganzen Bereich, auf diese ganzen Unternehmen, die dahinter stecken. Weil der Sohn hat gesagt, ja, ich will nicht, dass der Vater das alleinige Sagen hat. Ich verkürze das jetzt mal. Und dann gab es totale Vermittlungsversuche, Schlichtungsversuche von Anwälten, von Familienvertretern. Und dieser Streit zwischen dem Vater und dem Sohn, der hat sich hingezogen und hingezogen. 2 Jahre, das muss echt brutal gewesen sein. Und wir haben dann in den Unterlagen gelesen, was der Sohn dann auch dem Vater vorgeworfen hat. Und zwar steht da drin, dass der Vater ihn psychisch unter Druck gesetzt hat, ihm gesagt hat, ich will, dass du jetzt da komplett rausgehst und wenn du dich weigerst, dann gibt es eine Lawine von Prozessen.
Wir haben da mal eine Stelle aus diesen Gerichtsakten mitgebracht. Da können wir einmal mal vorlesen, was der Sohn seinem Vater da vorgeworfen hat. Der Erblasser, also Heinz-Hermann Thiele, habe gegenüber Frau Julia Thiele-Schürhoff geäußert, dass er beabsichtigt, eine Lawine von Prozessen gegen den Kläger loszutreten. Weiter habe der Erblasser über die leibliche Mutter des Klägers psychischen Druck aufgebaut und dort erläutert, wie missraten ihr Sohn doch sei. Die Angelegenheit habe zu erheblichen innerfamiliären Problemen in der Familie des Klägers geführt. So sei die Ehefrau des Klägers in Angst gewesen, dass Ehe und Familie des Klägers an diesem Thema hätten scheitern können. Insoweit sei dem Kläger lediglich die Möglichkeit geblieben, Gespräche über eine einvernehmliche Lösung des Konflikts fortzusetzen und die Bedingungen des Erblassers zu akzeptieren.
So, dieser Vergleich, der hat es dann wirklich in sich. Also der Wert der Beteiligung des bevorstehenden Erbes, der Rinderfarm in Uruguay, der belief sich so ungefähr auf 4,5 Milliarden Euro. Heinz-Hermann Thiele hat offenbar seinen Sohn so unter Druck gesetzt, dass der bereit war, darauf zu verzichten, gegen eine Zahlung von gerade mal 25 Millionen Euro.
Das ist natürlich ein Wahnsinnsvergleich im Vergleich zu 4,5 Milliarden.
Also es ist natürlich 25 Millionen zu haben, ist okay, aber das ist natürlich ein Wahnsinn. Und das hat dann halt dazu geführt, dass der Sohn für Heinz-Hermann Thiele wirklich gestorben war.
Ja, du hast auch schon gesagt, ne, die Anteile an der Rinderfarm sind weg. Die 25% Anteil an dieser Stella Vermögensverwaltung gibt er auf. Und es ist dann im Jahr 2017, schließen sie diesen Vergleich. Man nennt das auch ein Memorandum of Understanding. Das kennen wir zum Beispiel auch aus dem Aldi-Familienstreit. Und später, als der Vater dann gestorben ist, das können wir mittlerweile schon vorwegnehmen, hat Hendrik dann nochmal gegen diese Vereinbarung geklagt. Weil erst dann hat er sich getraut, gegen diese Vereinbarung und den Vater vorzugehen.
Der hatte, so liest es sich jedenfalls in den Akten, Angst vor seinem Vater. Er hat gesagt, erst als der gestorben sei, hätte er geglaubt, dass er nicht mehr bedroht wird. Das ist natürlich eine krasse Aussage. Ist jetzt dagegen vorgegangen, hat gesagt, dieser Vergleich sei nichtig und sittenwidrig. Aber seine Klage vor Gericht, die hat er nicht gewonnen, die ist abgewiesen worden. Und damit sind wir sozusagen quasi mit dem Sohn durch. Der Sohn wurde halt nicht der Nachfolger. Es gab wirklich ein Zerwürfnis in der Familie. Und Heinz-Hermann Thiele, ja, der wollte natürlich sein Lebenswerk für die Nachwelt erhalten, dass das weitergeführt wird. Dem war jetzt klar, der Tochter traut das nicht zu, der Sohn ist raus und er wollte jetzt aber, um dieses Lebenswerk weiterführen zu können, eine Familienstiftung einrichten.
Genau, er wollte das gesamte Vermögen, das bisher in dieser Stella-Vermögensverwaltung quasi geparkt ist, wollte er in eine Familienstiftung übergehen lassen. Die sollte dann Heinz-Hermann Thiele Stiftung heißen. Das erste Mal hat er sich damit im Jahr 2015 auseinandergesetzt und hat dann eben überlegt, wie das funktionieren kann. Hat sich damit auch ein paar Jahre Zeit gelassen. Das letzte Mal hat man dann so im Jahr 2019 darüber gesprochen und dann kam aber Corona und das Jahr 2020 und in der Zeit investiert er dann auf einmal ganz stark in Anteile von der Lufthansa.
Also mir hat eine Frau, die mit ihm sehr eng gearbeitet hat, gesagt, Heinz-Hermann Thiele hat sich auch für ein Stück unsterblich gehalten und hat deswegen diese Sachen auch immer wieder auf die lange Bank geschoben, weil er gedacht hat, naja, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Und gerade dieses Jahr 2020 war sehr einschneidend, weil Lufthansa Investment, da war er plötzlich der größte Einzelaktionär. Dann gab es Riesenärger bei Knorr Bremse, da hat er sich dann wieder zurück in den Aufsichtsrat wählen lassen und hat dann den CEO mal wieder gefeuert. Übrigens auch ein wichtiger Punkt, die Manager. Die hat er echt nicht gut behandelt. Er hat dann mal gesagt, ich glaube, ich war manchmal zu hart zu meinen Leuten. Also da war auch ein bisschen Selbstkritik da. Und ein enger Wegbegleiter, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, wenn du unabhängig warst und selber was geschaffen hattest, dann hattest du den Respekt von Heinz-Hermann Thiele. Und dann konnte er auch sehr charmant und sehr nett sein und so weiter. Aber die Leute, die von ihm abhängig waren, also zum Beispiel seine Kinder, aber auch seine Manager, die hat er teilweise richtig schlimm behandelt. Die hat er angeschrien, die hat er vor anderen Leuten schlecht gemacht. Das waren wirklich harte Methoden, die da stattgefunden haben. Und viele haben das dann auch nicht geduldet, sind dann gegangen und die anderen haben es dann halt irgendwie ertragen.
In diesem Schicksalsjahr 2020 erkrankt Heinz-Hermann Thiele dann im November auf einmal schwer und stirbt in der Folge dann Anfang 2021 am 23. Februar. Er hinterlässt ein Vermögen von 15 Milliarden Euro, seine Witwe Nadja, die Tochter Julia und Henrik. Aber da wissen wir ja schon, der ist aus der Erbfolge raus. Der ist also kein Destinatär, wie man die Erben nennt. So, jetzt natürlich die Frage, was erbt die Familie? Also Nadja Thiele, die Witwe, erbt Immobilien im Wert von etwa 1 Milliarde. Und Julia, die Tochter, die hat seit den 90er Jahren hat sie schon Anteile gehabt, 17% der Knorr-Bremse-Anteile, allerdings ohne Stimmrecht bis zum Tod des Vaters. Dieses Paket soll heute rund 1,5 Milliarden Euro wert sein. So, und jetzt stellt sich heraus, dieses Testament von Heinz-Hermann Thiele, das ist gar nicht wirklich fertig geworden.
Ja, das ist natürlich echt ein Drama. Der Mann, der alles unter Kontrolle haben wollte, hat nach seinem Tod ein riesiges Chaos angerichtet. Und er hat die Stiftung, die war auch überhaupt nicht fertig. Da gab es einen Entwurf. Aber es war noch gar nicht klar, wie dort die Einzelheiten, die ja super wichtig sind, wie wir ja auch bei der Aldi-Folge gemerkt haben. So, und jetzt taucht eine neue Figur auf. Robin Brühmüller.
Wer ist das?
Robin Brühmüller ist der engste Finanz- und Wirtschaftsberater von Heinz-Hermann Thiele gewesen. Das war jetzt aber nicht einer, der so einen riesen Einfluss auf ihn hatte, weil es hatten eigentlich wenig Leute riesen Einfluss auf ihn. Der galt so ein bisschen als der akribische Zahlenmensch. Seine Gegner sagen, der war auch immer sehr devot gegenüber Thiele.
Ja, da hat auch mal einer gesagt, ne, wenn Heinz-Hermann Thiele gesagt hat, spring einen halben Meter hoch, dann sei der halt einen halben Meter hochgesprungen.
Ja, aber das finde ich auch ein bisschen fies. Auf jeden Fall ist es so, dass der seit 2005 schon sein Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war. Also der hatte den besten Einblick in dieses ganze Zahlenmaterial und Heinz-Hermann Thiele hat ihm auch total vertraut. So, und der hat ihn dann schon vor seinem Tod die Generalvollmacht übertragen und hat auch gesagt, wenn ich sterbe, dann wird Robin Brühmüller mein Testamentsvollstrecker. So etwas dauert dann aber auch so ein bisschen immer. Das Amt des Testamentsvollstreckers ist total mächtig, weil er ist dann derjenige, das haben wir auch so in anderen Unternehmen erlebt, der dann auch der Hauptaktionär von Knorr-Bremse plötzlich ist. So wie wir es auch bei den Aldis erlebt haben, dass die plötzlich über ihre Stiftung und über die Testamentsvollstrecker da rein regieren ins Unternehmen. Robin Brühmüller hat sich aber erstmal zurückgenommen. Natürlich stand Knorr-Bremse damals unter Schock, dass ihre Galionsfigur, ihr Patriarch weg ist. So, und jetzt müssen wir mal in dieses Erbrecht ganz kurz einsteigen. Es gibt einen sogenannten Geschäftsbesorgungsvertrag. Schwieriges Wort.
Was heißt das?
Das Schöne ist ja immer, wenn in Vorbereitung unserer Folgen, ich lerne ja auch immer wieder was dazu. Nach dem Tod wird der Testamentsvollstrecker ernannt vom Gericht. Das dauert aber immer relativ lange, also ein paar Monate auf jeden Fall. Und normalerweise hätte Thiele diesen Geschäftsbesorgungsvertrag unterschreiben müssen, damit da kein Gap entsteht zwischen Tod und Testamentsvollstreckungsernennung. Das hat er aber auch versäumt. Hat sich um vieles gekümmert, aber um diese wichtigen Dinge nicht. Also geht Robin Brühmüller zu der Witwe, die die sogenannte Vorerbin ist, hin und sagt, du musst diesen Vertrag unterzeichnen, damit Stabilität da ist. So, und dann sieht sie sich den an und denkt, ja, ist ja auch richtig und so weiter. Und dann stolpert sie plötzlich über die Zahlen. Da steht nämlich drin, dass er dafür ein, ja, sagen wir mal schon, ziemlich hohes Honorar bekommen soll. Da steht nämlich drin, 7.000 Euro am Tag, 5 Tage die Woche.
Das sind dann 35.000 Euro die Woche für diese Übergangszeit, die Robin Brühmüller da verdient hat. Und das stößt ihr dann doch so ein bisschen sauer auf. Was macht sie dann?
Und dann guckt sie sich dieses Zahlenwerk nochmal genauer an. Insbesondere auch das Testament ihres Mannes. Sie war jetzt nicht so in diesen ganzen geschäftlichen Dingen mit dabei und war da nicht so die intime Kennerin. Und sie engagiert vor allen Dingen einen Anwalt. der sehr bekannt ist, auch für seine kämpferische Art. Und zwar ist das Peter Gauweiler. Das ist ein früherer CSU-Politiker, sehr bekannt, in vielen Affären auch immer wieder aufgetaucht. Und der vertritt als, ja, man muss schon fast sagen, Staranwalt immer wieder die Parteien in diesen Streitigkeiten bei den Familienunternehmen. Also bei Tengelmann zum Beispiel war er auch dabei. So, Peter Gauweiler guckt sich das alles an und dann stößt er mit seinem Team darauf, dass es eine unglaublich hohe Vergütung für den Brühmüller geben soll. Nicht nur dieser Tagessatz, sondern wenn er dann Testamentsvollstrecker wird, was er dann auch kurz danach geworden ist, dann bekommt er, und jetzt halten wir uns alle mal fest, 225 Millionen Euro.
Und das ist ja jetzt sehr überraschend für einen Mann, von dem wir gehört haben, wie knauserig der eigentlich gewesen sein soll. Der soll seinem Testamentvollstrecker, der nicht mal Teil seiner Familie ist, 225 Millionen Euro zugestehen. Da sind Fragen aufgekommen bei der Familie, insbesondere bei der Witwe. Und darüber haben wir mit Luca Schallenberger gesprochen, unser Redakteur, der mit dir zusammen diesen Fall recherchiert hat. Der hat uns das auch einmal eingeordnet, warum das denn so komisch war.
Heinz-Hermann Thiele galt immer als knauserig. Ja. Der hat sein Geld extrem gut zusammengehalten. Der war jetzt keiner, der gesagt hat, er gibt jetzt super gerne viel Geld aus. Er knausert bei seinen eigenen Kindern, auch bei seinen Vorstandsvorsitzenden. Da hat er immer nur wenige Millionen Euro, wenn überhaupt, bezahlt. Also der war nicht dafür bekannt, jetzt irgendwie Leuten mit Geldsegen, mit Geldregen zu überschütten. Das war überhaupt nicht sein Stil und dafür war er nicht bekannt. Und deswegen sozusagen sagt die Witwe Nadja Thiele, Moment mal, das kann doch überhaupt nicht sein, dass jetzt irgendwie der Testamentsvollstrecker 225 Millionen Euro für seine Aufgaben bekommt. Da wird es aber problematisch, denn in dem Testament, in dem sowas ja eigentlich geregelt ist, wurde keine Vergütung für den Testamentsvollstrecker festgelegt. Heißt, dadurch, dass keine Vergütung festgelegt wurde, greift die sogenannte neue rheinische Tabelle, die gibt Orientierung in Erbfragen. Und diese Orientierung besagt, dass sozusagen dem Testamentsvollstrecker in diesem Fall 1,5% der gesamten Erbmasse als Vergütung zustehen. Und da kommen dann eben diese 225 Millionen Euro zustande. Das ist sozusagen der ganze Knackpunkt. Also es wurde nie richtig geregelt letztendlich. Das sollte noch geregelt werden. Das war noch in Klärung. Und dann ist Heinz-Hermann Thiele mitten in diesem Prozess gestorben, konnte also nicht mehr geregelt werden. Robin Brühmüller stehen also dem Testamentsvollstrecker diese 225 Millionen Euro zu.
So, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann sowas denn sein? Hat das der Thiele nicht bedacht? Und tatsächlich zeigt sich, wenn man ins Testament guckt, da gibt es eine Passage, die zeigt, dass Thiele tatsächlich das später eigentlich noch regeln wollte und es aber vor seinem Tod nicht mehr geschafft hat. Da zitieren wir am besten einmal draus. Die weiteren Details über Art und Höhe der Vergütung werde ich mit dem oben benannten Testamentvollstrecker vereinbaren. Falls dies aus welchen Gründen auch immer nicht geschehen ist, bestimme ich, als angemessene Vergütung ist der Betrag anzusehen, der sich aus den allgemeinen Vergütungsrichtlinien gemäß den Empfehlungen des Deutschen Notarvereins in der zur Zeit meines Todes geltenden Fassung ergibt. Auslagen darf der Testamentvollstrecker aus dem Nachlass entnehmen, sobald sie entstehen. Er darf Vorschüsse auf seine Vergütung entnehmen.
So, und das Spannende war, dass es rund um dieses Testament auch sehr viel E-Mail-Verkehr gab. Den konnten wir auch einsehen. Und aus diesem E-Mail-Verkehr hat sich ergeben, dass dem Brühmüller schon bewusst war, dass es ein sensibles Thema ist. Und er hat dann mit einem anderen Anwalt, der auch in diese ganze Causa involviert war, hin und her geschrieben. Und ja, ich kann es nicht beweisen, aber es entsteht so ein bisschen der Eindruck, keiner hat sich's getraut, dem Alten zu sagen, wie viel das ist. Weil es gab so eine Vorstellung, die hat wohl Thiele auch intern immer mal wieder gesagt, der Testamentsvollstrecker, der soll in der Tat angemessen vergütet werden. Der soll ungefähr das Gehalt eines Vorstandes von Knorr-Bremse bekommen, also so roundabout 1 Million. Und er wollte halt eigentlich diesen separaten Vertrag mit Brühmüller machen. Und keiner weiß, warum dieser Vertrag nicht zustande gekommen ist, weil ja Heinz-Hermann Thiele ist tot. Und auf jeden Fall war es dann so, dass die Witwe mit ihren Anwälten dann hart gegen den Brühmüller vorgegangen ist. Es kam dann ja zu einem Streit, der dann darin gipfelte, dass die dann verschiedenste Gerichte angerufen hat. Also sie wollte ihn als Testamentsvollstrecker absetzen. Ist übrigens nicht gelungen. Dann gab es ein langes Dokument von den Anwälten von Gauweiler, wo drin stand, dass der Brühmüller sich bereichert hätte. Dem wurden Untreue und Betrug vorgeworfen. Es gab eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München. Die hat dann auch Ermittlungen aufgenommen. Und es gab dann im November letzten Jahres plötzlich eine Razzia bei Brühmüller, weil die Argumentation war, Heinz-Hermann Thiele wollte nicht so viel Geld ausgeben, der galt ja als so geizig, und der Brühmüller hat ihn quasi hinter die Fichte geführt und hat ihn getäuscht bzw. hat ihn nicht aufgeklärt über das, was das alles gekostet hätte.
Bei dieser Razzia und bei den Ermittlungen kommt aber nichts heraus, offenbar. Die Staatsanwaltschaft hat da offenbar nichts gefunden, nichts Belastendes gegen Robin Brühmüller, denn sie stellt die Ermittlungen ein und das Gericht sagt, dass Robin Brühmüller ihn nicht über diese Vergütung aufgeklärt haben soll, ist keine Pflichtverletzung.
Ja, also der Brühmüller hat sich dann logischerweise ja auch dann in den Schriftsätzen verteidigt. Es bleibt, das muss man wirklich sagen, es bleibt natürlich so ein Geschmäckle dabei. Vor allen Dingen, wenn man auch diesen E-Mail-Verkehr vor dem Tod von Thiele liest, wo man das Gefühl hat, okay, die trauen sich nicht so richtig. Weil da wird schon angesprochen, ja, weiß denn überhaupt HHT, wie er intern genannt wird, was das Ganze eigentlich kostet? Und dann wird davon gesprochen, ja, das ist alles sensibel und so weiter. Es kann sein, aber das ist natürlich rein spekulativ, dass Brühmüller die Sache hat laufen lassen. Es kann aber auch sein, dass Thiele gesagt hat, ich kümmere mich gar nicht mehr darum und Brühmüller vielleicht dann auch nicht den Arm gehoben hat, weil er genau wusste, dass er plötzlich ein ganz, ganz reicher Mann wird. Er hat auf jeden Fall schon direkt kurz nach dem Tod von Thiele seine Kanzlei verkauft, um sich nur noch um den Fall des verstorbenen Thiele als Testamentsvollstrecker zu kümmern. Man muss aber ganz klar sagen, alle Ermittlungen, alle Prozesse hat Brühmüller bisher gewonnen.
Es gab ja aber noch einen zweiten großen Streitpunkt in dieser Familie. Und zwar geht es da eben nicht nur um diese Vergütung, sondern es geht um die Besetzung dieser Stiftung, weil die hat einen Stiftungsvorstand und noch ein anderes Organ, einen Stiftungsrat. Und jetzt ging es um die Frage, wer hat da die Macht von der Familie? Wer darf in diesen Stiftungsvorstand einziehen und wer in diesen Rat?
Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, der Thiele war nicht fertig mit der Satzung. Es gab einen Entwurf, den hat der Brühmüller dann bearbeitet. Und die neue Satzung sieht dann vor, dass der Stiftungsrat mehr oder weniger entmachtet ist. Da sollte Nadja, die Witwe, eine große Rolle spielen. Und im Stiftungsvorstand wiederum sitzen jetzt Brühmüller, die Tochter Julia. Und dann haben sie sich noch einen externen Manager geholt, den ehemaligen Fresenius-CEO Stefan Sturm. Und Nadja ist da eigentlich draußen. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, diese Geschichte mit der Stiftung. Weil, wie gesagt, es geht um sehr viel Geld, aber Geld haben sie alle. Hier geht es auch darum, wer ist eigentlich der wahre Erbe von Heinz-Hermann Thiele. Und da gibt es vor allen Dingen halt diesen Konkurrenzkampf zwischen der Tochter Julia und der Witwe Nadja. Und was wir aus dem Umfeld von Nadja hören, ist, dass sie sich mehr Respekt erwartet, dass sie auch auf Augenhöhe behandelt werden möchte, weil sie war ja immerhin in den letzten Jahren die engste Vertraute und Wegbegleiterin von Heinz-Hermann Thiele.
Und nach dem jetzigen Stand hat sie eigentlich gar keine Macht mehr. Sie ist weder in diesem Stiftungsrat besetzt worden, sie ist auch in dem Vorstand nicht berücksichtigt worden und hat dementsprechend ja keinen Einfluss auf die Gestaltung von Knorr-Bremse.
Genau, weil jetzt war es so, dass die Regierung Oberbayern, die ist zuständig für diese Stiftung und die hat jetzt grünes Licht für die Einrichtung der Familienstiftung gegeben und zwar nach den Vorstellungen von Brühmüller. Eine weitere Niederlage für Nadja. Also sie hat nicht nur bei dieser ganzen Vergütungsgeschichte verloren, sondern sie hat jetzt auch bei der Einrichtung der Stiftung verloren. Da hat sie eigentlich nichts mehr zu sagen. Und Julia und Robin Brühmüller sind die großen Gewinner dieses Erbstreits. Stand jetzt, weil natürlich Nadja gesagt hat, ich gehe mit allen Mitteln nochmal dagegen vor. Weil die großen Gewinner eigentlich bei diesem ganzen Erbstreit sind die Anwälte und Berater. Die verdienen sich da wirklich dumm und dusselig.
Also um es nochmal zusammenzufassen, am 6. April diesen Jahres hat jetzt die Stiftung final die Arbeit aufgenommen, nach 2 Jahren Streit drumherum.
Und die Julia, die hat noch einen weiteren Sieg errungen. Die ist jetzt nicht nur die starke Frau an der Spitze der Stiftung, sondern die ist jetzt plötzlich auch richtig reich geworden. Weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, auf dem Papier, da war sie ja schon reich, aber ihr Vater hat sie an der kurzen Leine gehalten, wenn man das bei diesen Beträgen sagen kann. Aber sagen wir mal, in reichen Kreisen an der kurzen Leine gehalten. Und jetzt ist sie auf einen Schlag Multimillionärin geworden.
Das haben wir ja rausgefunden, weil du ja mit Luca losgezogen bist. Ihr habt eine Quelle getroffen und habt da Dokumente in die Hand bekommen. Und die haben ja gezeigt, dass aus dieser Stella Vermögensverwaltungs GmbH, wo das ganze Geld eigentlich ja drin gelegen hat, dass daraus nun das Geld für Julias Millionen kam. Das hat uns Luca einmal erklärt.
Also das sind über 700 Millionen Euro drin gewesen als Stammkapital. Zum Vergleich, normale GmbHs haben so in der Regel 25.000, da waren über 700 Millionen Euro drin. Und dieses Stammkapital kann da nicht raus, wenn nicht alle Gesellschafter zustimmen. Und es gab genau drei Gesellschafter. Es gab die Tochter, Julia Thiele-Schürhoff, die da einen sehr, sehr großen Anteil drin hatte. Den größten Anteil hatte Heinz-Hermann Thiele selbst und dann noch ein kleiner Anteil von der anderen Familienstiftung, die die Familie noch hat. Und dann kam es zu einem sehr, sehr interessanten, ja, zu einem interessanten Beschluss sozusagen von den Gesellschaften im Jahr 2019, also als Heinz-Hermann Thiele noch gelebt hat. Damals haben alle drei Gesellschafter, unter anderem Heinz-Hermann Thiele, aber auch die Tochter, einer Kapitalherabsetzung zugestimmt, in der das Kapital um mehrere Millionen, hunderte Millionen Euro herabgesetzt wurde. Und sozusagen durch diese Herabsetzung ist dann dieses Geld frei geworden, diese 174 Millionen Euro, die an sie geflossen sind. Da ist auch anderes Geld frei geworden, zum Beispiel von Heinz-Hermann Thiele ist natürlich anteilig auch Geld frei geworden, nochmal deutlich mehr. Und auch dieses ganze Geld ist dann sozusagen geflossen, aber erst im Jahr 2022, also schon nach dem Tod von Heinz-Hermann Thiele.
Also vielleicht nochmal zur Einordnung, das ist auf gar keinen Fall illegal, was da passiert ist. So eine Kapitalherabsetzung ist ein vergleichsweise normales Mittel, um eben Geldmittel wieder freizusetzen, wenn man an die wieder rankommen möchte. Das wollte Heinz-Hermann Thiele offenbar selber auch. Jetzt war natürlich die Frage, warum wollte er das? Und das habe ich Luca auch nochmal gefragt.
Bei Heinz-Hermann Thiele war die Motivation, er wollte mehr Geld in Immobilienprojekte stecken, hat viele Immobilien. Unter anderem hat auch seine Frau, jetzt Witwe Nadja Thiele, ja ein Immobilienvermögen in Höhe von 1 Milliarde Euro geerbt. Und er wollte einfach mehr Geld sozusagen zur freien Verfügung haben, um das in Immobilienprojekte zu stecken. So heißt es aus der Familie. Und bei einer Kapitalherabsetzung sozusagen, man kann jetzt nicht einfach nur eine Kapitalherabsetzung machen und es wird nur an einen Gesellschafter was ausgeschüttet, sondern alle drei Gesellschafter profitieren davon. Und deswegen hat eben auch Julia Thiele-Schürhoff davon profitiert.
Also Fazit, Julia Thiele-Schürhoff erbt auf einen Schlag 174 Millionen Euro und wird eben Multimillionärin. Auch eben im Hinblick darauf, wie kurz ihr Vater sie ja vorher gehalten hat, eben die Frage, ist es so in seinem Interesse gewesen? Gleichzeitig hat er natürlich das alles damals unterschrieben. Jedenfalls gibt es mittlerweile aber Zweifel an dieser Rechtmäßigkeit dieser Kapitalherabsetzung. Nämlich hat dieser Regierungspräsident von Oberbayern, wir haben das ja vorhin schon kurz erwähnt, die sind da zuständig, der hat diese vor kurzem gegründete Stiftung ja genehmigt. Und der hat jetzt aber nach Informationen von Business Insider die Frage in den Raum gestellt, ob diese 174 Millionen Euro nicht Teil dieser Stiftung werden sollten und in dieses Vermögen der Stiftung übergehen sollte. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Bayern ja auch ganz stark davon profitiert, dass diese Stiftung gegründet wurde, ne?
Ja, das ist ein Wahnsinn. 5 Milliarden Euro Erbschaftssteuer fließen demnächst in die Kassen von Bayern, wenn diese ganze Stiftung in trockenen Tüchern ist. Das ist, glaube ich, ein absoluter Rekordwert für Erbschaftssteuer. Und das ist wohl etwa ein Drittel, um euch mal eine Größenordnung zu geben, von dem Geld, was im Jahr in Deutschland insgesamt vererbt wird. Und das Geld übrigens liegt schon bereit, weil nämlich Thiele hat die Lufthansa-Aktien, sein Aktienpaket verkauft. Und das ist der Großteil von den Erbschaftssteuern, die dann in das Land Bayern fließen. Und ich bin gespannt, was sich Bayern und der Ministerpräsident Söder einfallen lassen, um diese Wahnsinnssumme auszugeben.
So, jetzt wie immer natürlich die Frage, wie hat sich das jetzt eigentlich auf das Unternehmen Knorr Bremse ausgewirkt? Und das muss man wirklich sagen, dieser Familienstreit hat wie so oft kurzzeitig erstmal das Unternehmen quasi gelähmt und es ging dann erstmal, ja, zielstrebig bergab in den ersten Tagen und Wochen. Die Vorstandschefs haben dann erstmal im Staccato gewechselt. Thiele hat die ja auch immer ausgetauscht. Die wurden dann danach, nach dem Tod, auch ganz, ganz schnell immer wieder alle ausgetauscht. Und vor allen Dingen brach der Aktienkurs extrem ein.
Ja, die haben ein Fünftel des Börsenwertes im ersten Jahr nach Thieles Tod verloren und Det fehlte einfach. Das war natürlich, auch wenn er dann auch lange kein Amt mehr hatte, aber das war der Mann, der immer noch alles geregelt hat. Er hat mal gesagt, ich bin Unternehmer und werde bis zu meinem letzten Atemzug unternehmerisch tätig sein. Und das war er auch. Er hat sich in alles eingemischt, natürlich oftmals auch zum Positiven, wenn man sich die Entwicklung des Unternehmens anguckt. Und der fehlt. Dieser Übervater, diese Führungsfigur, die fehlte an allen Ecken und Enden. Und mittlerweile ist das Unternehmen wieder auf besserem Kurs. Die haben jetzt seit Anfang des Jahres wieder einen neuen CEO. Da ist jetzt so ein bisschen Stabilität drin. Das Geschäftsmodell an sich ist sehr gut. Die haben riesige Auftragsbestände und von daher muss man sich jetzt, glaube ich, um das Unternehmen erstmal nicht so viel Sorgen machen. Viel mehr Sorgen muss man sich um die Familie machen, weil das ist doch dramatisch. Du hast einen Sohn, der ganz raus ist. Du hast eine Tochter, die jetzt gewonnen hat und du hast eine Witwe, die als Verliererin sich fühlt. Er hat eigentlich, und das ist das Schlimme an der Geschichte, er hat eigentlich, auch weil er sich nicht drum gekümmert hat, richtig, die Familie ein Stück entzweit.
Da würde ich gerne an der Stelle auch nochmal wieder den Vergleich zu Aldi ziehen. Das haben wir ja auch da bei diesem großen Familienstreit von der Familie von Aldi Nord, bei den Albrechts gesehen. Die haben sich über 10 Jahre lang, glaube ich, vor Gerichten bekriegt, Briefe geschrieben, in denen sie bitterböse Details ausgepackt haben. Und da muss man sich doch immer die Frage stellen, ist es das wert?
Ja, und jetzt ist es ja auch so, dass sowohl der Sohn als auch die Witwe da wieder gerichtlich gegen angehen wollen. Und da kann man wirklich nur appellieren. Guckt euch den Aldi-Familienstreit an, schaut euch an, was daraus geworden ist und versucht irgendwie zusammenzukommen. Ich bin jetzt ja nicht der Familientherapeut der Thieles, das will ich auch gar nicht werden, aber ich finde schon, da ist so viel Dramatisches, Schreckliches ja auch in dieser Familie passiert in den letzten Jahren. Das kann dann auch irgendwann mal ein Ende haben.
Ja, es zeigt einfach nur, ne, auch wenn viel Geld vorhanden ist, löst das nicht viele Probleme. So, Kajan.
Ein Ende. Das Stichwort ist ein Ende. Unsere fünfte Staffel ist am Ende.
Ja, wir sind jetzt wirklich am Ende der fünften Staffel. Die letzte Folge für diese Staffel. Aber macht euch keine Sorgen, wir kommen natürlich zurück. Wir können aber schon natürlich verraten, wann wir wiederkommen. Und zwar Anfang September. Wir sind ungefähr 2 Monate in der Staffelpause, damit wir ganz fleißig für euch wieder vorrecherchieren und vorarbeiten können und dann mit einer ganz tollen neuen Staffel starten können.
Ja, ich freue mich darauf. Genießt den Sommer. Bleibt uns treu, hört euch alle Folgen an, die es noch gibt und alles Gute.
Und falls ihr in der Zeit noch neuen Stoff braucht, könnt ihr Mitglied vom Machtunion Club werden. Da werden wir nämlich die Interviews, die wir geführt haben, in voller Länge ausstrahlen, falls ihr nicht ganz auf uns verzichten wollt.
Und vielleicht lassen wir uns ja auch auf Instagram oder woanders ein paar Überraschungen noch einfallen für den Sommer.
Genau, folgt uns da auch, einfach @machtunion eingeben. Dann bleibt ihr auch immer auf dem neuesten Stand, wann genau es weitergeht. So, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solveig Gode und Kajan Özgens. Produktion Serdar Deniz. Titelmusik Afonelli.